Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir in der Tat nicht traurig zu sein brauchen, sondern dass wir unseren Gott mit Freuden dienen können, weil er uns seinen Frieden und seine Freude in unser Herzen hineingelegt hat. Wir haben nicht unsere eigene Freude, sondern er hat uns seine Freude gegeben und seinen Frieden. Und darum können wir ihn auch mit Freuden dienen, hier im Land der Zeit. Und wie es hier so wunderbar geschrieben steht, lasst uns ihm vertrauen, hier im Land der Zeit. Droben schauen wir ihn in Herrlichkeit. Hier leben wir im Glauben, aber dort werden wir im Schauen leben. Brüder und Schwestern, aber wir wissen, der Herr Jesus, als er auf Erden war und als er gekreuzigt wurde und als nachher gesagt wurde, er ist auferstanden, dann wollten es einige nicht glauben und sie wollten nur darauf beharren, wenn sie ihn sehen würden. Und als er sie begegnet war, dann hat er ihren Unglauben geschallt und sagt, warum habt ihr nicht geglaubt? Selig sind die nicht sehen, aber doch glauben. Nun, ihr Lieben, wenn wir ihn auch jetzt noch nicht sehen, aber wir glauben von ganzem Herzen. Und dann kommt der Augenblick, wo er sich uns offenbaren wird und wo wir bei ihm sein werden, wo wir mit ihm sein werden. Und dafür sind wir sehr froh und dankbar. Dieser Liederdichter, er bringt das schon hier so wunderbar zum Ausdruck. Lasst uns ihm vertrauen, hier im Land der Zeit. Droben schauen wir ihn in Herrlichkeit. Und das wollen wir von ganzem Herzen tun, auch in dieser Morgenstunde. Ehe wir beten, möchte ich ein kurzes Psalmwort lesen. Vielleicht aus Psalm 89 möchte ich lesen. Dann beten wir gemeinsam. Hier heißt es so wunderbar, die Gnadenerweise des Herrn will ich alle Zeit besingen. Bis zum fernsten Geschlecht deine Treue laut verkünden. Denn du, Herr, hast verheißen, auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Fest wie den Himmel hast du deine Treue gegründet. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Erwählten, habe David, meinem Knecht, geschworen, deinem Geschlecht will ich ewige Dauer verleihen, auf und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten. Das ist doch ein wunderbares Wort, das wir schon bereits gelesen haben. Dieser Gottesmann, er sagt hier, die Gnadenerweise des Herrn will ich alle Zeit besingen, bis zum fernsten Geschlecht deine Treue laut verkünden. Ihr Lieben, ich weiß nicht, aber es geht uns gar nicht anders. Wenn uns der Herr begegnet ist, dann können wir nicht anders wie die Gnadenerweise unseres Herrn den Menschen mitteilen und von seiner Treue laut vielleicht singen und alle Zeit und alle Tage unseres Lebens, ob wir jung oder ob wir schon alt werden, es ist gleich, es ändert sich nichts in unserem Leben, sondern wir bleiben dem treu, der uns erwählt hat, der uns berufen hat, der uns zu seinem Volke gemacht hat. Und dann können wir nicht anders, ob wir jung oder ob wir alt geworden sind im Fleische, wir können nicht anders wie die Gnadenerweise unseres Gottes besingen und den Menschen kundtun. Liebe Brüder und Schwestern, das ist etwas Herrliches. Nicht wie vielleicht manche, die vielleicht einmal so und das andere Mal so sind. Einmal sind sie gläubig, das andere Mal sind sie ungläubig und das dritte Mal sind sie wieder gläubig und dann sind sie wieder ungläubig. Nein, ich denke, die Erwählten Gottes, sie haben Erwählung empfangen und sie wissen alle Tage ihres Lebens, an wem sie glauben und an wen sie festhalten. Für ihnen gibt es nicht einmal so und einmal so. Schauen wir uns doch einmal die wahren Männer Gottes an. Sie haben von Anbeginn bis zu Ende die Gnadenerweise Gottes gerühmt und bezeugt und davon gesprochen. Ein Paulus, dem die Gnade Gottes erschienen ist, dem der Herr sich geoffenbart hat auf dem Wege nach Damaskus. Er hat den Herrn gepriesen vor groß und vor klein, vor Königen und vor großen Gelehrten und auch vor niedrigen Menschen. Er hat nichts mehr gescheut, sondern er hat die Gnadenerweise des Herrn zutage getragen und es den Menschen kundgetan. Denn du, Herr, hast verheißen, auf ewig soll der Gnadenbund aufgerichtet sein. Das ist ja gerade die Sache. Nicht für einen Tag, nicht für zwei Tage, heute so, morgen so, so, einmal so und einmal so. Nein, der Gnadenbund Gottes ist wie lange aufgerichtet? Wir haben es eben gerade gelesen. Auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Und dieser Gnadenbund ist aufgebaut für immer, liebe Brüder und Schwestern. Nicht einmal so und einmal so. Man weiß nicht, wo man hingehört. Einmal glaubt man das, einmal glaubt man jenes. Nach jedem Wind sich vielleicht richte, nach jedem Wind der Lehre. Nein, sondern wir können sagen, uns hat Gott Gnade geschenkt, dass wir uns, wie wir es gestern Abend hörten, im Worte Gottes, dass wir uns voll und ganz nach seinem Worte ausrichten dürfen. Wir sind so froh und so dankbar. Auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Und in der Tat, er ist aufgebaut. Gott hat keinen Rückzieher gemacht. Wenn vielleicht ein Rückzieher gemacht wird, dann sind es Menschen, die einen Rückzieher machen. Aber Gott macht keinen Rückzieher. Was er gesagt hat, das bleibt bestehen. Das ist so wunderbar. Ja, auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein. Fest wie den Himmel hast du deine Treue gegründet. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten. Oh ja, und nicht nur mit David, sondern mit seinen Erwählten bis in unseren Tagen. Oh, das ist doch wunderbar. Brüder und Schwestern, das ist eine große Freude. Es sollte uns in der Tat fröhlich stimmen. Ja, dient den Herrn mit Freuden. Das ist sein Geheiß. Sollte uns nicht fröhlich stimmen? Oh, ich weiß nicht, aber wir können nicht anders. Habe David meinem Knecht geschworen, dein Geschlecht will ich ewige Dauer verleihen und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten. Und wir können sagen, was der Herr verspricht, das hält er ganz gewiss. Oh, dafür sind wir so froh und so dankbar, auch heute Morgen. Wir wollen mit Freuden auch heute Morgen ihn anbeten und das gemeinsam. Lasst uns es jetzt tun, lasst uns dazu aufstehen. Halleluja. Treuer Gott, wir sind auch heute Morgen wiederum hier versammelt in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Wir danken dir, Herr, dass dein Gnadenbund aufgerichtet ist, Herr, und nicht nur für einen Tag oder zwei Tage oder ein Jahr oder zwei Jahre. Er ist aufgerichtet und er bleibt aufgerichtet für immer, Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Herr, was du zugesagt hast, das hältst du ganz gewiss. Wir sind so dankbar auch heute Morgen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir zu dir kommen können, dass wir aufschauen. Treuer Jesus, wir bitten dich inniglich, nimm alles von uns, was dir nicht wohlgefällig ist, Herr. Und lass deine Herrlichkeit groß werden, Herr, in unsere Herzen, Herr, in unser Leben, Herr. Dass wir mit freudigen Auftun unseres Mundes, Herr, deinen Namen preisen. Herr, wie dieser Liederdichter gesungen hat, dient den Herrn mit Freuden, das ist sein Geheiß. Kommet, jauchzt und singet ihn zum Preis. Herr, das wollen wir nicht vergessen, sondern alle Zeit, Herr, wie es auch kommen mag, ob böse oder nicht. Wir sehen, die Jünger wurden ins Gefängnis geworfen, aber sie haben auch dort angefangen, deinen Namen zu preisen und deinen Namen zu Lob singen und dich zu ehren, Herr. Herr, wir sind frei, auf freiem Fuß. Wie sollten unsere Gesänge und unser Lobpreis dir entgegengebracht werden? Herr, stimme du in unsere Herzen selbst, Herr, dass wir es in rechter Weise tun könnten. Wir beten dich an, preisen deinen herrlichen Namen. Herr, du wollest auch jetzt weiter mit uns sein und uns segnen aus dem Reichtum deiner Gnade, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. 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 Wir setzen uns.
Heute Vormittag möchte ich doch kurz auf das Bezug nehmen, was Gott getan hat. Denn für manche ist das vielleicht noch nicht so geläufig, dass der Herr tatsächlich in übernatürlicher, aber sichtbaren Weise herabgekommen, geredet und Aufträge gegeben hat. Ich möchte, ehe ich die Bilder zeige aus den Magazinen von den USA, möchte ich doch aus dem Propheten Hesekiel lesen, und zwar aus dem ersten Kapitel. Hesekiel Kapitel 1, Vers 28, Vers 28, ja. Wie der Bogen aussieht am Regentage, in den Wolken erscheint, so war das strahlende Licht ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie erblickte, warf ich mich auf mein Angesicht nieder und hörte die Stimme eines, der da redete. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich in dieser Stunde in ganz besonderer Weise, dass du uns nahe bist, dass du uns das rechte Verständnis gibst, allen Unglauben, jeden Zweifel beseitigst und die Verbindung zu uns herstellst und uns Gnade schenkst, auch mit dir verbunden zu sein. Wir stellen uns bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes und unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Mit tiefer Ehrfurcht möchte ich von dem sprechen, o Herr, was du in unseren Tagen getan hast. Herr, deine Offenbarung ist heilig, dein Wort ist heilig, denn du bist heilig. Und wir bitten dich, heilige auch uns in deiner Wahrheit. Möge dein Geist in uns geheiligt sein und dein Wort bestätigt werden. Hilf uns nun und sei uns nahe. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Wir setzen uns. Ich habe heute mit Absicht die Publikationen von drüben mitgebracht. Das ist das Live-Magazin. Ihr habt sicherlich in all den Veröffentlichungen schon darüber gehört. Und dann diese Erscheinung der Wolke auf dieser Seite hier in diesem großen Magazin, das in Amerika seinerzeit veröffentlicht wurde, als der Herr in der Wolke dem Bruder Branham am 28. Februar 1963 erschienen war. Natürlich ist die Aufnahme aus einer über 300 Kilometer weiten Entfernung gemacht worden. Hier habe ich Science Magazin, in Deutsch heißt das wissenschaftliches Magazin, und hier haben sie es auf der ersten Seite gegeben, die gleiche Erscheinung der Wolke. Wenn wir im Worte Gottes lesen, ich habe noch andere Zeitungsausschnitte hier, sie ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wer sie sehen möchte, kann sie sehen. Ich habe sie in jedem Fall mitgebracht. Und dann natürlich das bekannteste Bild ist sicherlich dieses, als der Herr in der Wolkensäule herabkam. Und wir wissen, dass dieselbe Sache in zweifacher Weise beschrieben wird. Einmal als Wolkensäule und einmal als Feuersäule. Bei Tage war es eine Wolkensäule, bei Nacht war es eine Feuersäule. Beides war dieselbe Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. In dieser Weise war der Herr mit Israel während den 40 Jahren der Wanderung. Denn die Feuersäule wich nicht von ihnen bei Nacht und die Wolkensäule nicht bei Tage. Wenn wir in der Bibel lesen, hier zum Beispiel von dem Propheten Hesekiel, und ich sah die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, dann ist das ganz anders, als wenn heute irgendjemand sagt, oh, ich habe die Herrlichkeit Gottes erlebt. Dann meint er vielleicht ein Erlebnis, das zum Ausdruck gekommen ist, aber ob er dabei etwas sah und hörte, bleibt noch ungeklärt, oder das muss man so anstehen lassen. Wenn die Propheten von der Herrlichkeit Gottes sprachen, dann haben sie etwas gesehen, etwas Übernatürliches, und das war die Art der Erscheinung des Herrn. Die Menschen sahen nicht den Herrn, sondern sie sahen die Hölle, die Herrlichkeitswolke, das Licht, in das er eingehüllt war. Zum Beispiel, als der Herr geboren wurde, dort in Bethlehem heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Hirten. Der Herr wurde dort geboren, aber die Herrlichkeit des Herrn, diese übernatürliche Wolke, erschien den Hirten dort auf dem Felde, und die Stimme erscholl und sagte, heute ist euch Christus, der Herr, geboren. Diese Herrlichkeitswolke ist nach fast 2000 Jahren zum ersten Mal sichtbar erschienen, und darin besteht das Außergewöhnliche. Hätte es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder stattgefunden, dann wäre in dieser Zeit nichts Außerordentliches geschehen. Aber allein aus diesem Grunde, dass während den fast 2000 Jahren ist etwas Vergleichbares nicht geschehen. Jetzt kommt die Frage, warum ist diese Sache in unserer Generation, warum ist der Herr am Ende der Tage, am Ende der Gnadenzeit erschienen? Warum hat er gerade in dieser Zeit in der gleichen übernatürlichen Weise gesprochen und sich geoffenbart, wie es nur im Alten Testament in den Tagen Moses und hier bei Hesekiel, auch Daniel sah die Herrlichkeit des Herrn. Und dann sahen sie die Hirten. Paulus hat den Herrn ebenfalls in der Wolke, in dem Licht gesehen. Seine Augen wurden von diesem Licht geblendet und er konnte ja nicht mehr sehen. Als er fragte, wer bist du, Herr? Kam die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wen verfolgte er? Die Gläubigen. Und wer waren die Gläubigen? Sie waren Glieder des Leibes Jesu Christi. Und alles, was den Seinen geschieht, das geschieht ihm. Also, was wir einem den Geringsten tun, die ihm angehören, das haben wir ihm getan. Wir wissen, Paulus hatte eine außergewöhnliche Berufung. Und weil er diesen göttlichen Auftrag hatte, konnte es nicht nur eine Sache sein, über die er nachgedacht hatte. Es musste ein direkter Auftrag des Herrn vorliegen, ehe er die Aufgabe ausführen konnte. Und genau das war der Fall. Der Herr ist ihm in der Wolkensäule erschienen, in dem großen Licht der Herrlichkeit Gottes und hat zu ihm gesprochen. Von dem Tage an konnte er vor groß und klein, vor hoch und niedrig bezeugen, was er erlebt hatte. Niemand konnte es ihm streitig machen. Und doch gab es Brüder in seiner Zeit, die gesagt haben, wer ist denn Paulus? Und sie haben nicht auf das gehört, was er sagte. Das ist nicht erst heute so. Das ist schon immer so gewesen. Aber, wie wir gestern gelesen haben, wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Und wenn jemand mit dem Worte Gottes gesandt wird, dann muss er das hören, was Gott zu sagen hat. Hesekiel sah die Herrlichkeit des Herrn. Er konnte beschreiben und er sagt, wie der Bogen aussieht, der am Regentage in den Wolken erscheint. So war das strahlende Licht ringsherum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie erblickte, warf ich mich auf mein Angesicht nieder und hörte die Stimme eines, der da redete. Genauso ist es Bruder Brenim ergangen. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, dass wir so töricht wären und auch nur einen Tag daran dächten, Menschenkult zu treiben. Nichts liegt uns ferner als das. Genauso ferne liegt uns, dass wir an dem vorbeigehen könnten, was Gott uns nahegebracht hat. Das ist unmöglich. Wir können an dem, was Gott uns nahegebracht hat, nicht vorbeigehen und dann trotzdem vor ihm bestehen. Nehmen wir an, und das nehmen wir nicht nur an, das ist eine göttliche Tatsache. Der Herr hat zu Bruder Brenim gesprochen, hat seit Kindesbeinen an mit ihm geredet und er konnte sagen, an das Erste, an das ich mich erinnere, ist ein Gesicht, das Gott mir gezeigt hat. Ehe er überhaupt irgendetwas denken oder tun konnte, kann er sich daran erinnern, ein Gesicht gesehen zu haben. Und er sagt wörtlich, er war noch keine 3 Jahre alt, als das geschah. Trug noch ein ganz langes Gewand, wie die Kinder damals ja getragen haben, und sagt, mein Onkel kam herein in den Raum, es war Winter, er hatte Schnee an seinen Schuhen und ich ging hin, um ihm den Schnee von den Schuhen abzumachen, weil er zu uns gekommen war. Und als ich das tun wollte, sah ich ein Gesicht. Stellt euch vor, ein kleines Kind, das kaum gehen kann und trotzdem als Prophet geboren. Wir haben das immer wieder gehört. Propheten werden nicht erst nach ihrer Bekehrung Propheten. Sie sind als Propheten in diese Welt hineingeboren worden. Und damit ihr wisst, dass das in der Bibel geschrieben steht, lese ich es euch vor. Denn manches kann ja gesagt werden, wenn es aber nicht in der Heiligen Schrift steht, dann könnt ihr es vergessen. Hier steht geschrieben in Jeremia, dem 1. Kapitel, Vers 7. Doch der Herr erwiderte mir, sage nicht, du seiest noch zu jung. Denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen und alles, was ich dir auftragen werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu behüten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Aber ich suche doch das Wort. Nein, ich wollte Vers 4 lesen. Da erging aber das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Noch ehe ich dich im Mutterschoße bildete, habe ich dich erwählt, und ehe du das Licht der Welt erblicktest, habe ich dich geweiht zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Ehe er das Licht dieser Welt erblickte, ehe er im Mutterschoß gebildet wurde, hat Gott ihn zum Propheten für die Völker bestimmt. Propheten von heilsgeschichtlicher Bedeutung und Tragweite sind seit Mutterleibe an von Gott dazu bestimmt worden, Träger und Überbringer seines Wortes und seines Willens zu sein. Und sie besprechen sich nicht mit Fleisch und Blut, sondern Gott redet mit ihnen, und Kraft göttlicher Berufung und Inspiration verkündigen sie das geoffenbarte Wort Gottes. So war es mit allen Propheten. Und mit einem innigen, verzeiht diesen Ausdruck, der gehört vielleicht nicht so ganz in diesen Bereich hinein. Und dennoch möchte ich es sagen, mit einem Stolz, nicht mit Hochmut, sondern mit einem Stolz vor Gott, schaue ich auf das, was Gott getan hat, auf seine Wahl, die er getroffen hat, in dem einfachen Mann aus den Bergen Kentuckys. Ein Hillbilly, so haben sie ihn alle genannt, ist jemand, der die Grammatik nicht beherrscht, der mir und mich durcheinander würfelt, aber mein und dein klar unterscheiden kann. Und ich meine, das ist doch sehr, sehr wichtig. Wie oft hat dieser Mann von Gott aus geredet, aber andere haben auf ihn herabgeschaut. Sie sagten zu ihm, Billy, get next to yourself. Ich hab's ja in wörtlicher Rede vernommen. Get next to yourself. Wie soll's übersetzt werden, Billy, komm erst einmal zu dir. Finde erst einmal zurecht. Es wäre besser gewesen, dass all diese Hochstehenden begriffen hätten, dass Gott sie zurechtbringen wollte. Es ging doch gar nicht darum, dass einer nach dem anderen kam, um diesen Propheten zurechtzubringen. Sie hätten erkennen sollen, dass Gott den Propheten gesandt hat, um sie zurechtzubringen, zu korrigieren, aus dem Irrtum herauszuführen und mit der göttlichen Wahrheit zu durchdringen. Das ist doch die Sache, um die es geht. Ihr Lieben, wenn nun jemand uns vorhalten sollte und sagen, hört mal her, ihr habt da diesen Mann, wir haben diesen Mann nicht. Gott hat diesen Mann gesetzt. Amen, ja. Gott setzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten. Und lasst mich's heute sagen, da wo Gott diese Dienste nicht in die Gemeinde setzen kann, da kann die Gemeinde nicht gebaut werden. Denn der Herr hat selber in seinem Worte sagen lassen, ihr könnt's nachlesen, Epheser Kapitel 4 und 1. Korinther 12, 28 und an mehreren Stellen, dass Gott diese Dienste in die Gemeinde gesetzt hat, damit die Gemeinde auferbaut werde. Wenn nun der übergeordnete prophetische Dienst von der Gemeinde abgelehnt wird, Wie kann Gott da noch Gemeinde bauen, wenn das, was er der Gemeinde zur Auferbauung schenkt, nicht angenommen wird? Da bauen Menschen, und zwar jeder nach seiner Art. Natürlich, sie bauen, das ist immer ein Turm, und dann stößt der Herr an, und schon ist alles verwirrt. Wir sind nicht daran interessiert, nur zu bauen. Wir möchten, dass Gott seine Gemeinde bauen kann. Und damit er seine Gemeinde bauen kann, müssen wir ihm die Möglichkeit dazu geben, seine göttliche Ordnung in seiner Gemeinde wiederherzustellen. Nicht Leute aus einer Schulung, sondern von Gott gesetzte, vom Herrn gerufene und beauftragte Männer, Männer von Gott gesandt. Wie oft haben wir betont, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Da jubelt doch das Herz. Wenn man weiß, ein Mann ist von Gott gesandt. Er redet im Auftrage Gottes. Er bringt dem Volke das Wort und den Willen des Herrn. Dann haben wir doch aufzunehmen und dem Herrn dafür zu danken. Wisst ihr, wenn Bruder Brenhem für die Kranken betete, kam diese Wolkensäule in die Versammlung? Und wie oft hat er gesagt, jetzt sehe ich das Licht über dir. Jetzt sehe ich es über dir. Der Herr zeigt mir dies oder das. Was war es? Es war ein direktes Wirken des Herrn hier auf dieser Erde. Er, der in der Herrlichkeit ist, kann sich trotzdem in dieser Herrlichkeitswolke hier auf Erden offenbaren und kundtun. Denn er ist Gott im Himmel und hier auf Erden. Wir können ihn nicht begrenzen und sagen, wenn er hier ist, dann ist er nicht dort. Er ist in deinem und in meinem Herzen. Er ist im Himmel. Er ist an den Enden der Erde. Wo immer wir uns hinbegeben mögen, da ist er. Aber jetzt geht es darum zu erkennen, dass wir in einer prophetischen Zeit leben und dass Gott einen Propheten gesandt hat, um eine Kurskorrektur vorzunehmen von 1. Moses bis Offenbarung 22. Eine gerade Linie in die Verkündigung hineinzubringen. Ein Bruder fragte mich, ja, wie kann man denn das, was Paulus gesagt hat, mit dem, was Jesus gesagt hat und dann noch mit dem, was Moses gesagt hat, übereinbringen? Meine Antwort war sehr einfach. Wenn wir das, was Gott durch Mose und durch alle Propheten und das, was er durch alle Apostel und was er selber gesagt hat, nicht auf einen Nenner bringen können, dann stimmt mit uns etwas nicht. Gott kann sich nicht widersprechen. Er war es, der durch Mose sprach. Er war es, der durch die Propheten sprach. Er war es, der selbst auf Erden redete. Er war es, der durch die Apostel sprach. Und wenn jemand mir sagen will, aber das hier steht doch im Gegensatz zu dem, dafür seid ihr dann doch zu spät aufgestanden. Dann zähle ich mich zu den Frühaufstehern. Niemand kann mir klar machen, dass ein Wort gegen das andere spricht. Du sprichst gegen das Wort, aber nicht das Wort gegen das Wort. Der Widerspruch ist immer in uns und nicht im Worte Gottes. Wie herrlich, dass Gott in diesen letzten Tagen alles so wunderbar zusammengefasst hat. Und für mich ist das etwas ganz Großes. Und dann haben wir ja erfahren, dass der Herr immer wieder Dinge geoffenbart hat, die verborgen geblieben sind. Und wie ich schon gestern erwähnte, manche fragen, warum ist das nicht schon vorher kundgetan worden? Gott hatte doch große Männer, einen Muddi und einen, wie sie alle heißen mögen. Natürlich waren es alles große Männer, aber die Zeit war nicht gekommen. Und all diese Männer waren Evangelisten und keine Propheten. Und das Wort des Herrn geschah zu den Propheten. Also hat Gott abgewartet, bis der prophetische Zeitabschnitt kommt. Und deshalb sandte er einen Propheten, um das prophetische Wort zu offenbaren. Jeremia und alle Propheten. Ihr könnt es beim Mose und überall nachlesen. Sie waren von Gott zu einer ganz besonderen Aufgabe bestimmt worden. Ganz gleich, was in ihrem Leben kam oder ging, der göttliche Sinn und Zweck stand über allem Irdischen. Und ich sage euch heute, im Leben eines Gotteskindes steht der göttliche Sinn und Zweck übergeordnet über allen irdischen Dingen. Der göttliche Sinn und Zweck steht an erster Stelle. Und wenn alles andere in unserem Leben schiefgehen und zerbrechen und zerschellen sollte, dann sei es uns gleich. Wenn nur Gott mit uns das Ziel erreichen kann und wir vom Glauben zum Schauen kommen, alles andere bleibt doch ohnehin zurück. Und trotzdem machen wir uns so viel Sorgen und Mühe um die zeitlichen Dinge. Der Herr erschien den Propheten in übernatürlicher Herrlichkeit, denn sie hatte er schon von Mutterleibe an dazu bestimmt, dass sie eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatten. Gerade im ersten Schuljahr vielleicht. Versetzt euch doch mal in die Lage. Da ist ein Prophet Gottes, über den der Herr seine Hand hält. Und wir wissen, als er nach Deutschland und in die Schweiz kam, es ist ja kein Geheimnis, er sagt es ja in den Predigten, macht er die Bemerkung, und sie alle tranken ihr Bier und ihren Wein bei der Mahlzeit. In Deutschland war es das Bier, und ich meine, in der Schweiz, in Lausanne, war es der Wein. Und dann kamen sie zu Bruder Brennim und sagten, hör mal, du musst auch mit uns trinken. Und dann sagt er wörtlich, versteht, ich bin ein Geweihter des Herrn. Ich darf es nicht. Mir gestattet es Gott nicht. Und dann sagt er ganz großzügig, ihr dürft euren Wein und euer Bier zur Mahlzeit trinken. Ich trinke mein Wasser. Jetzt gibt es Menschen oder Brüder, die sagen, Bruder Brennim hat keinen einzigen Tropfen Alkohol zu sich genommen, also sollen alle anderen auch nicht zu sich nehmen. Wenn ihr das tut, Gott segne euch, ich trinke mit euch das Wasser, und je klarer es ist, umso besser soll es mir bekommen. Aber wenn ich irgendwo bin und es wird ein Gläschen Wein zur Mahlzeit eingeschenkt, dann trinke ich das genauso. Mir hat der Herr nichts diesbezüglich gesagt. Und wir sehen es sogar bei Paulus, dass er dem Timotheus gesagt hat, trinke ein wenig Wein um deines Magens willen. Manche Leute, nehmen persönlich gemeinte Weisungen für sich in Anspruch und geraten in eine Gebundenheit innerlich, und das will Gott nicht. Gott will, dass du den Weg mit ihm gehst, den er mit dir geht. Habt ihr das gut verstanden?
Amen.
Wir sind nicht hier, um irgendjemandem zu sagen, was er essen oder was er trinken soll. Wir sind nur hier, um zu sagen, dass Gott mit seinen Propheten einen besonderen Weg gehen soll. Stell euch mal vor, da spricht der Herr, dass dem Simson das Haar nicht geschnitten werden soll. Und trotzdem steht im Worte Gottes geschrieben, wenn ein Mann langes Haar trägt, ist es eine Schande für ihn. Dagegen, wenn eine Frau langes Haar trägt, ist es eine Ehre für sie. Bei Simson hat Gott eine Ausnahme gemacht. Das steht ihm doch zu, oder nicht? Muss Gott dich um Bewilligung fragen? Ganz gewiss nicht. Unser Gott steht über allem, zu allen Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Wohl dem, der sich nicht an ihm ärgert. Und wenn wir im Lichte wandeln, dann stoßen wir uns nicht. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ach, der war mir zum Anstoß, und der, ich habe das schon seit 30 Jahren des Öfteren gehört. Mir ist noch kein Mensch zum Anstoß geworden, wirklich nicht. Noch kein einziger Mensch ist mir zum Anstoß geworden. Ich weiß nicht warum, aber noch kein Mensch. Und wisst ihr, was die Heilige Schrift sagt? Wer im Lichte wandelt, der stößt sich nicht. Also, wo ist der Anstoß? Wenn jemand in der Finsternis wandelt, dann kann es passieren, oh, dann schreit er los und sagt, ich habe mich furchtbar gestoßen. Und dann humpelt er und humpelt. Aber der ist doch in der Finsternis gewesen. Sonst hätte er den Anstoß doch gesehen. Und dann wird er gar nicht humpeln. Dann wird er nämlich dem Anstoß aus dem Wege gehen. Begreifen wir das? Wer im Lichte wandelt, der stößt sich nicht. Und wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und mit ihm. Dann ist doch alle menschliche Kleinigkeitskrämerei vorbei. Dann haben wir die Sache Gottes übergeordnet, über allem, und lassen jedem seine persönliche Freiheit. Ganz schlimm wird es, wenn Menschen einander in eine Zwangsjacke hineinstecken. Das darf nie und nimmer sein. Paulus sagt, wer kräftige Speise essen will, der esse sie. Und wer sie nicht essen kann, mag sie nicht essen. Der eine urteile den anderen nicht. Jeder muss im irdischen Bereich das tun, was er gerade tut, ohne dem anderen Rechenschaft darüber zu schulden. Wir müssen über diese Dinge hinwegkommen. Wir können uns nicht auf die Dauer an irdischen Sachen aufhalten, und vertut euch nicht. Man kann Kleinigkeiten zu einer ganz großen Sache machen, und nachdem wir sie zur großen Sache gemacht haben, ist es uns ein großes Hindernis geworden. Ich sage heute, mehr Probleme gibt es nicht als die, die wir uns selber machen. Und sie alle sind genauso groß und so klein, wie wir sie selber machen. Gott muss uns Gnade schenken, zu erkennen, dass es die List des Feindes ist, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und die Dinge so groß vor uns hinzustellen, dass wir schier nicht mehr den Weg kennen oder wissen, wie es werden soll. Gott möchte, dass wir über all diesen Dingen stehen und dass jeder seine persönliche Freiheit behält. aber in den Schranken des Wortes Gottes. Die Freiheit eines Kindes Gottes ist in den Schranken des Wortes Gottes. Darüber wird sie niemals hinausgehen können. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch begreifen, dass das, was Gott geschenkt hat, ja viel wertvoller und wichtiger ist als alles Irdische, das wir irgendwie sehen oder wahrnehmen können. Es muss uns mit der Hilfe Gottes gelingen, alles andere unter unsere Glaubensfüße zu bekommen, um die Stunde Gottes wahrzunehmen, in der wir angekommen sind, und uns Gott zu der letzten Aufgabe zu stellen, die der Gemeinde übertragen worden ist. Solange wir aber noch die Kleinigkeiten untereinander beseitigen müssen, stehen wir noch nicht für die große Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, zur Verfügung. In der gleichen Weise, wie Gott Bruder Branham gerufen, durch ihn geredet und dadurch eine Brautgemeinde jetzt am Ende der Tage herausruft, in derselben Weise muss diese herausgerufene Brautgemeinde sich der Aufgabe stellen, die Gott ihr zugedacht hat. Bruder Branham hat seinen Auftrag ausgeführt. Ich muss meinen, du deinen, und wir gemeinsam müssen unseren Auftrag ausführen. Aber es ist im Grunde genommen nicht unser Auftrag, sondern seine göttliche Sendung in dieser Zeit. Und das macht den Unterschied zwischen allen geistlichen Strömungen und dem, was Gott in diesen letzten Tagen gemäß seinem Worte tut. Gott wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Da stand ein Wort geschrieben: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Als die Zeit erfüllet ward, wachte Gott über seinem Wort und hat es geschehen lassen und sandte einen Propheten, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn hereinbrechen wird. Alles, was im Worte Gottes geschrieben steht, muss sich erfüllen. Und lasst uns jedes geoffenbarte Wort so annehmen und glauben, wie es aus dem Mund des Herrn gekommen ist. Und dann ist uns geholfen. Und ich habe wirklich noch eine Bitte, und das soll niemand persönlich nehmen. Lasst uns davon absehen, einer den anderen zu belehren. Lasst uns alle unter dem Schall des Wortes Gottes sitzen, und Gott wird uns alle lehren. Denn so steht's geschrieben: Wenn der Heilige Geist, der Tröster, gekommen ist, er wird euch alles verkündigen, er wird euch lehren. Wir haben den Lehrer in uns. Der Lehrer ist der Heilige Geist. Und niemand kennt das Wort besser als der Heilige Geist, der es eingegeben hat. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und nicht ein Bruder wird den anderen belehren brauchen. Früher war das ganz anders. Da musste oder hat einer den anderen belehrt. Heute ist das wirklich nicht mehr nötig. Jeder kann sich diese Zeit sparen und darin dem Herrn danken für das Vorrecht, gehört zu haben, was der Herr in diesen Tagen redet. Denn wir wissen nicht, wann in dem einen und in dem anderen der Acker im Herzen schon vorbereitet ist, wann nun das eine und das andere hervorkommen soll. Wir haben nur eine Aufgabe, und sie besteht darin, den Samen zu säen. Und Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, und Gott hat das Wachstum aus Gnaden geschenkt. Dasselbe geschieht jetzt. Es wird gepflanzt, wenn ihr es begießen wollt, nun gut, dann tut es. Aber das Begießen muss ja von oben kommen. Das bedeutet, dass Menschen da waren, die um geistlichen Regen beteten, nämlich unter denen, die das Wort Gottes aufgenommen haben. Göttliches Begießen bedeutet nicht nur irgend kommen und ein paar Worte machen, sondern hinzukommen, für die Menschen zu beten, dass sie den Heiligen Geist empfangen, damit der eingepflanzte Same befeuchtet, befruchtet und zu neuem Leben hervorgebracht werden kann. Ihr Lieben, in diesen Tagen wollen wir darum beten, dass Gott uns alle mit Heiligem Geist erfüllt, wie damals zu Pfingsten. Nichts anderes wollen wir als eine originale Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber wir müssen dazu unseren Mund auftun und den Herrn preisen. Denn noch steht geschrieben, tu deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Wer seinen Mund verschließt, dessen Herz hat keinen Einlass. Wir müssen unseren Mund öffnen, den Herrn preisen, und dann ergießt sich der Strom des Segens in uns hinein. Heute wollen wir dem Herrn dafür danken, dass er nach solch einer langen Zeit in der übernatürlichen Weise erschienen, gesprochen, geoffenbart, gewirkt hat, und auch dafür, dass wir Anteil an dem haben können, was Gott jetzt tut. Ein größeres Vorrecht hätte uns nicht widerfahren können. Wir dürfen sagen, uns ist das Los aufs Lieblichste gefallen. Uns ist ein großes Erbteil zuteil geworden. Möge unser Gott heute sein Feuer in unser Herz hineinlegen und seinen Heiligen Geist, dass wir ihm den gebührenden Lobpreis darbringen könnten. Und ich meine, wir kommen dazu jetzt nach vorne, um hier gemeinsam anzubeten. Lasst uns alle nach vorne kommen und dem Herrn von Herzen danken.